Es ist Dienstag, es ist Beichtstuhlzeit, es ist die Zeit, seine Sünden loszuwerden. Heute erfahrt ihr unter anderem, wie man Gummibärchen zu richtig scharfen Waffen macht, wie man sich ungeliebte Bassisten vom Hals hält und wo man kacken geht, wenn man auf einem Festival nicht das Infid verlassen möchte. All das nach dem Intro.
Hast du mal geklaut und Scheiße gebaut, deinen Liebsten betrogen oder einfach gelogen, den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt? Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Hier sind sie wieder, eure beiden Lieblingspodcaster Ost und Süd. Heute Aufnahme in Hamburg. Mensch, Ost, ich bin richtig gut drauf,
Wahnsinn.
Es war ein sehr, sehr ereignisreicher, langer Tag. Ich möchte mit meiner Story anfangen. Ich war nämlich schon um 8 Uhr im Altersheim Herzogenaurach und habe meine Tante besucht.
Sehr gut. Bevor du die bestimmt mega interessante Story von deiner Tante im Altersheim erzählst, schön, auch ein Gruß an unser junges Publikum. Da draußen. Das hat uns die Marketingbeauftragte gesagt. Fangt mit Themen an, ja, die Jugend interessiert. Altersheime, ich möchte anstoßen. Komm, Alter, wir stoßen jetzt mal hier an. Wir sind in Hamburg, Leute. Wir dürfen endlich wieder raus. Die Käfige wurden geöffnet. Wir sind ins Risikogebiet gefahren. Wir sind in Hamburg. Wir sind in Zimmer Nummer 2 im East Hotel, unserem Lieblingshotel. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir in diesem Hotel schon diverse richtig, richtig gute Partys gefeiert haben.
Ich glaube, es war sogar genau dieses Zimmer. Es war dieses Zimmer.
Ich sehe einige Flecken noch an den Wänden, ja, und ein paar Kotspuren an der Decke. Die stammen nicht von mir, Alter.
Die stammen mit Sicherheit von dir. Mit Sicherheit von dir. Und ich werde die ganze Sendung auf so einen riesengroßen Flatscreen starren und mir die ganze Sendung lang überlegen, was der wohl für einen Durchmesser hat. Auf jeden Fall wollte ich sagen, also wir hatten dann noch einen Trailer-Dreh irgendwie um 9 Uhr, sagen wir mal eine Stunde später, ja?
Ja.
Und ich kam schon heißer an und die alle so, hey, wieso bist du so heißer? Du bist doch eine harte Sau.
Okay.
Und ich kann es euch erklären. Ich habe eine Stunde lang im Altersheim mit 3 Meter Abstand zu einer schwierigen Frau mit Maske über dem Mund versucht, mit dieser Frau zu kommunizieren und habe wieder mal Corona verflucht. Ich verstehe und ich stehe auch hinter diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen, aber es ist teilweise absurd. Und dann irgendwie so ein halliges Zimmer, halliger Gang, ja, wo dann auch ultra viel Lärm war, ich habe auch nichts mehr verstanden. Ich hab mich nur noch selbst schreien.
Aber das musst du doch eigentlich gewohnt sein, denn du spielst ja in einer Band, man muss das für alle neuen Zuhörer mal kurz erklären, du bist ja der beste Schlagzeuger der Welt, der Band Hämatom.
Richtig.
Ja, so. Und spielst mit einem Sänger namens Nord in dieser Band. Und
richtig.
Der ist ja auch, also ähnlich wie deine wahrscheinlich 98-jährige Tante, ähnlich schwerhörig. Also das heißt,
richtig,
du kennst ja seit 10, 15 Jahren jemanden, und zwar nicht aus 3 Meter Entfernung, sondern eher aus 30 Zentimeter Entfernung anschreien zu müssen. Also so neu kann es für dich nicht gewesen sein.
Das ist ja vollkommen recht. Eigentlich war es wie immer, aber dadurch, dass wir irgendwie nicht mehr auf Tour sind, jeder hockt hier nur noch zu Hause, twitcht, YouTubet, macht irgendeinen Scheiß mit irgendwelchen Geräten.
Wir nicht.
Doch. Dadurch habe ich das verlernt. Und wenn du kannst super mit ihm telefonieren. Ja?
Du kannst mit ihm, das ist tatsächlich. Das
mit
ist
meiner Tante auch.
Das ist das größte Hörgerät der Welt, was sich Nord angeschafft hat. Du, Süd, mir geht's blendend. Man muss eins sagen. Also ich habe an dieser Ost ist der Herr, der beste Gitarrist der Welt. Darf ich das selber über mich bescheiden sagen?
Das ist ja sogar schon noch besser, als wenn du
man über
mich sagst.
Man nennt mich auch Van Ost oder Osthellen.
So. Mensch, da wären wir beim Thema, beim traurigen Thema.
Ja, jedenfalls wollte ich sagen, dass ich sehr froh bin, wieder hier zu sein, in Hamburg wieder so ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern. Ich würde aber sehr gerne, weil ich tatsächlich die letzten Tage mich sehr mit meiner Vergangenheit und mal wieder mit meinen Sünden beschäftigt habe, direkt zu unseren Sünden gehen. Die haben so Spaß gemacht. Der Ablass, den ich machen durfte, ja, mir ein verfaultes Ei auf den Nägeln meiner
großartig
Maske. Ja, ich trage privat wie beruflich eine Maske mit Nägeln und mir da irgendwie ein kaputtes Ei, ein verfaultes Ei zu zerschlagen, hat mich ein bisschen angetönt. Seitdem bin ich von diesen Beichten sehr, sehr beeindruckt.
Ja, man muss auch sagen, ungeschickter kann man, glaube ich, ein Ei nicht zerschlagen.
Das stimmt. Sei ein bisschen, ich benutze das Wort sehr ungern, aber sei ein bisschen behindert aus.
Ja, und man hat ja auch angemerkt, dass du dir so selbst dich so total ärgerst. Scheiße, wieso habe ich das nicht irgendwie hinbekommen, dass es nur ein bisschen irgendwie so über meine Maske läuft. Aber nein, T-Shirt, Hose, Unterhose, alles voll Schuhe.
Ja, wenn dann richtig ja, durchsehen. Wenn, komm, lass uns beichten, Baby. Yes.
Die Beichte der Woche.
Hier sind wir wieder und wir machen jetzt natürlich viel ruhiger weiter nach diesem tollen Jingle.
Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt in einem Beichtstuhl.
Ja, ja.
Bei also, Südian ja, oder bei meinem großen Vorbild, wie auch immer.
aber das bin ich ja nur, wenn
ich beichtest. Ne? Ja. Ja,
weil jetzt bist du der Große.
Komm, schieß los, ich bin gespannt, was du diese Woche, ist das eine neue Sünde oder ist das eine alte Sünde?
Nochmal
Kinder. Wir müssen die Vergangenheit erstmal aufarbeiten, oder?
Voll, und da sprudelt es gerade.
Finde ich mega gut, hier zu sitzen, meinen Arm so hoch zu legen.
Schön, und so ein Bier, ne?
Ja,
auf jeden Fall, ich dachte ja eigentlich, ich habe nur 3 Vergehen gemacht, aber irgendwie im Laufe der Woche,
ja.
Also, wir gehen zurück, als Süd 8 Jahre alt war.
Das ist ungefähr 53 ist auch, Jahre
ist,
her.
Ist auch geil. Ich werde jetzt nur noch in der dritten Person diese Beichte
erzählen. Übrigens hat uns Leo, unser Manager, ja, unser Manager Leo hat mich darauf hingewiesen, er würde bei, wenn ich was beichte, also per Instagram, würde er nicht mein Alter dazu schreiben. Vielleicht ist es nicht so gut, sein eigenes Alter. Wenn man so ein alter Scheißknacker ist wie ich. Dass man dahinter schreibt 41. Also, Leute, vergiss 41. Ich wollte natürlich sagen 14,
noch,
ja?
Da hast du dich noch 30 Jahre jünger gemacht.
So, also sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Komm, schieß los.
Also der kleine Süd, ja, hat ja das Trommeln bei der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach. Da will ich auch, ich erwähne Herzogenaurach sehr oft, weil ich da einfach, da bin ich groß geworden und will auch nicht abschweifen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach habe ich das Trommeln gelernt. Und dann lernst du erstmal Trommeln, so eine Marschtrommel, so eine Umhängetrommel, mit der du dann später zum Beispiel bei Karnevalszügen mit marschierst. Ist wirklich marschieren, ja. Ist ja auch im Gleichschritt und so weiter.
Du benutzt das Wort marschieren gar nicht so gerne, gell?
Nein, überhaupt nicht, nee. Okay. Auf jeden Fall, ich würde sagen, normalerweise fangen da die ersten Trommler eher so mit 12, 13, 14 an, aber mein Kumpel und ich, das liegt jetzt wirklich nicht an meinem Talent, sondern wir hatten irgendwie einfach Bock drauf.
Da bin ich mir sicher, dass es nicht an deinem Talent liegt.
Wir haben mit 6, 7 Jahren angefangen. Dafür gab es natürlich irgendwie dann keine Uniform, die da gepasst hat in diesem Alter. Und da gab es eine ganz tolle Uniform mit ganz schweren Stiefeln und die waren sozusagen nicht passend. Ich würde sagen, die waren Größe 43 und ich war 8 Jahre alt. Und irgendwann ging es dann zum ersten großen Umzug. Und ich glaube, es war der Anlass, das Nürnberger Volksfest, also eine ganz große Geschichte, 3 Kilometer Marsch eben mit durchtrommeln.
Oh, und du als 8-Jähriger da auf dem Nürnberger Volksfest? Auf dem, was man wirklich weltweit kennt.
Ja, ja. Also das nächstgrößere aus Bayern war dann irgendwie für den Spielmannszug Herzogenaurach nur das Oktoberfest.
Okay.
So lange habe ich aber meine Karriere bei der Feuerwehr dann doch nicht durchgehalten. Aber habe ich leider nicht geschafft. Auf jeden Fall Nürnberger Volksfest. Schuhe viel zu groß, Klamotten eh zu groß. Das war jetzt aber nicht weiter schlimm, aber Schuhe, 3 Kilometer Marsch mit diesen Schuhen, die schwere Trommel umgehängt. Und dann kam die Aufregung.
Ja.
Alter, war ich aufgeregt.
Okay.
Und was kommt gerade in jungen Jahren, aber vielleicht auch jetzt noch bei dir, glaube ich, ganz extrem ausgeprägt? Angstschiss. der ist mir erspart geblieben. Aber ich musste dann so dringend aufs Klo und dann habe ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, es eben jemandem zu sagen. Es war auch nicht mehr die Zeit und die Trommel war umgeschnallt und die Stiefel waren schon an und mit 3 Socken irgendwie hat man versucht, mich da irgendwie ein bisschen wohler, irgendwie so ein wohles Gefühl irgendwie in den Füßen zu machen, dass sie halbwegs passen in den Stiefeln. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr anders. Ich beichte es jetzt hier, habe ich es einfach laufen lassen.
Du hast in die Hosen gepisst?
Ich habe in die Hosen gepisst, es ist runtergelaufen, in die Socken, alles voll.
Aber mich wundert
alles voll. Warte mal. Und dann kam der Marsch, es war vor dem Marsch. Und dann bin ich sozusagen mit viel zu großen Schuhen und alles voll gepisst. Es war eine dunkle Hose, hat man echt nicht gesehen, glaube ich. Oder hoffe ich, aber da hat mir eingeredet. In so watschelnden, nassen Socken in den Schuhen, die man so... Durch das ganze Trommeln haben wir es natürlich nicht gehört, aber ich habe es jedes Mal gespürt.
Okay.
Habe diesen 3 Kilometer Marsch gemacht und habe mich natürlich 3 Kilometer nicht wohlgefühlt und geschämt. Und du musst auch im Gleichschritt marschieren und so.
Ja, ja, ja.
Also war furchtbar. Wahrscheinlich war das auch das Ende der Karriere.
Sehr gut.
Klar, nach 3 Stunden, irgendwann hast du es dann vergessen und die Socken sind schon wieder getrocknet. Aber ganz schlimmer Moment meines Lebens.
Das glaube ich.
Ohne Scheiße. Ich glaube, ich habe das, glaube ich, noch nie jemand erzählt.
Wirklich?
Ja.
Nicht bei deinem Vater? Hat jetzt niemand mitgekriegt, dass deine scheiß Hose komplett
nass war? Ich bin auch so ein, Meister des Verdrängens, glaube ich.
Ich hab's, das glaube ich, ja.
Hab's verdrängt. Und ja, diese Woche irgendwie habe ich so, ich weiß auch nicht, habe ich sehr viel an so Kindheitsvergehen oder schlimmen Situationen.
Ging mir tatsächlich total ähnlich. gedacht. Du, ich finde das, grundsätzlich finde ich das ja überhaupt nicht schlimm, dass man sich mal in die Hose pinkelt. Ja, passiert mir heutzutage immer noch regelmäßig.
Weiß ich.
Viel lustiger ist, dass tatsächlich, und wir haben wirklich, Leute, Beichtis, ihr Beichtis, ich nenne euch ja liebevoll Beichtis seit letzter Woche, wir haben uns nicht abgesprochen bei dieser Beichte. Und meine Beichte geht auch um Pissen und Schuhe, Alter.
Ist und auch kein Kind? Witz.
Auch Kind? Nein. Ich möchte aber dir erstmal...
kann ich bestellen, wir haben uns wirklich gar nicht abgesprochen.
Genau. Ich möchte dir aber trotzdem ganz kurz eine Aufgabe stellen. Klar ist bei unserem Podcast, oder beziehungsweise in diesem Beichtstuhl, du darfst alles sagen, ja? Du wirst auch von deinen Sünden gereinigt, musst natürlich aber was machen dafür. Also umsonst gibt's gar nichts, ja? Von nichts kommt nichts, sagt Leo immer. Deshalb wirst du auch dieses Mal irgendwie eine Aufgabe erfüllen müssen. Und ich habe mir gedacht, wir sind heute in Hamburg, in der schönsten Stadt der Welt. Ohne Übertreibung.
Ach,
ja?
Du Scheiße.
Ja. Und ich würde gerne morgen, nachdem wir das erledigt haben und was wir zu erledigen haben in Hamburg, nämlich ausschlafen, würde ich sehr gerne mit dir zu den Elbbrücken fahren.
Ja, bis dahin harmlos, sehr gerne,
ja, freue mich. Dann würde ich sehr gerne, dass du dich vorne, ich weiß nicht, man sagt beim Schiff, glaube ich, Bug, aber du gehst vorne an die Kante der Elbbrücken, stellst dich hin, Titanic-Style, breitest deine Arme aus und brüllst laut: Ich habe einen kleinen Penis.
So scheiße.
Wahlweise kannst du auch brüllen: Als Achtjähriger habe ich mir in die Hosen gepisst. Eins von den beiden Sachen musst du machen, ansonsten bist du einfach eine Luschi und hast den Ablass nicht verdient.
Bei dem einen, da wirst du halt einfach für, der spinnt halt irgendwie gehalten.
Für das andere wirst du verhaftet.
Für das andere wirst du, glaube ich, sofort so, der muss weg, der muss ins Bezirkskrankenhaus hier, der muss gleich weg.
Ist mir scheißegal, wir werden sehen.
Angenommen, ich kann ja ultra schnell schreien, so.
Nein, das muss schon verständlich sein. Aber schön, du musst hier, wie heißt denn die Darstellerin von Titanic? Das habe ich jetzt echt, habe ich jetzt eigentlich nicht drauf. Warte mal ganz kurz,
sorry. Leonardo, die kam.
Sie heißt, ja, genau. Ja, du musst wie Leonardo DiCaprio mit ausgebreiteten Armen diesen wunderschönen Satz
und du brüllen. Du musst mich aber halten, ne?
Ich werde dich halten, natürlich. Okay, alles klar. So, meine Sünde. Wie gesagt, habe ich jetzt schon ein bisschen was verraten. Ich war circa, lass mich mal kurz überlegen, 19, 20 Jahre alt, war schon mit der ersten Band damals namens Mad Mix unterwegs als Gitarrist. Tatsächlich gab es damals auch schon West und Nord, die mit mir zusammen, das sind die beiden Musiker, die auch momentan bei Hämatom spielen, für alle neuen Hörer des Beichtstuhls. Die waren damals auch schon in dieser Band. Nein, stimmt nicht, West war nicht in dieser Band, denn West ist Bassist. Und West kam kurz darauf in diese Band.
Weil die Band noch keinen Bassist hatte,
oder? Doch, die Band hatte einen Bassisten namens Karl-Heinz. Wir nannten ihn liebevoll Kalle oder auch Arschloch, wenn er nicht dabei war.
Der Kalle, von dem habe ich auch schon gehört.
Ja, so, okay. Vielleicht habe ich die Story auch schon erzählt. Scheißegal.
Aber der war Bassist.
Der war Bassist. Du sprichst vom Sänger Kalle. Es gab auch einen Bassisten Kalle.
Ach so, nee, dann
einen Bassisten Kalle. Ja. Und der ging mir tierisch auf den Sack. Wirklich. Wir hatten eine gute Zeit und zwar die ersten 3-4 Tage. Ja. Danach, die 1,5 Jahre später in unserer Bandbeziehung, haben wir uns, man darf das so offen sagen, gehasst.
Okay.
Und es war die letzte Show von Kalle und ich war so froh nach dieser Show, als er endlich irgendwie aufhören musste oder aufhören wollte, wie auch immer. Ich hatte ihn endlich los und wir sind von der Bühne runter. Ich habe kurz mich in der Backstage umgeschaut. Das war in Nappburg. In Nappburg in der, ja, ich weiß nicht, Stadthalle oder wie sie auch immer hieß. Habe mich kurz umgeschaut, sah Kalle nicht in der Backstage. Und habe mir gedacht, scheiß drauf. War natürlich schon ein bisschen angedüdelt. Habe gedacht, scheiß drauf. Jetzt zahlst du ihm einfach den ganzen Schmerz der letzten 2 Jahre zurück. Stell mich hin und ich sah neben seiner Tasche seine Schuhe am Boden stehen und hab einfach in seine Schuhe reingepisst.
Alter.
Und ich hab's bis jetzt, ich hab's eigentlich jedem erzählt, bis auf Kalle. Er hat sich gewundert, was das so nass war. Ich glaube, irgendwie hat er ihm erklärt, dass jemand mit einer Flasche Wasser oder mit einem Jackie Cola gestolpert ist und irgendwie zufälligerweise in seine Schuhe reingefallen ist. Das war, glaube ich, seine offizielle Aussage. Ich weiß nicht, ob er es geglaubt hat. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Kalle, falls du das hörst, es tut mir nicht leid. Ich habe es gern gemacht. Würde es auch immer wieder tun. Ja, meine Pisse in deinen Schuhen. Ja, für alle, die noch ein bisschen Geschmack haben, Das waren unsere. Achso, nee, scheiße, ich brauche noch einen Ablass.
Und ja, ich muss erstmal loswerden. Das ist wirklich unterstes Niveau, ne?
Also das ist wirklich. Ich wollte schon abbrechen und mich so ein bisschen aus dieser Geschichte rausschleichen.
Unterstes Niveau, das ist so.
Ja. Und da fehlen einem die Worte, oder? Aber ich habe vor diesen Piss-Stories habe ich echt noch einige. Wir müssen auch irgendwie politisch korrekter werden in diesem Podcast.
Du warst über 20. Es ist das Niveau eines Sechsjährigen.
Ich war 19. Hallo? Ich war 19.
Aber es ist das Niveau eines Sechsjährigen und selbst er wird es dann doch irgendwie nicht machen. Er würde dann irgendwie mit seinem rausgeholten
Penis, ja.
Würde sagen, nee, das ist zu plump, das ist scheiße.
Ja, ich überlege mir, während wir solche Sachen erzählen, wer könnte unser Zielpublikum sein? Hast du eine Ahnung, wer sich sowas anhört, freiwillig?
Ich nicht.
Okay, komm, gib mir. Ich brauche Ablass.
Sendung, für die, die jetzt hier abschalten, warte mal, stopp, noch nicht abschalten, stopp.
Ja,
das ist
komm,
so ein bisschen, Finger so weg. Die Exkremente-Sendung, ja, und nächste Woche, da haben wir richtig gute Themen. Haben wir
ja, dann sprechen wir nur über Liebe.
Bleib dran. Also das ist eine ganz andere Liga als jetzt bei mir und ich würde sagen, du wirst bei dir zu Hause deine Straße komplett kehren mit kompletter sozusagen.
Ach, das kann ich nicht. Meine Nachbarn wissen doch nicht, dass ich eine Maske in meiner Arbeit trage.
Das kann ich nicht machen. Also hier Maske, Klamotten, geschminkt, alles.
Oh Gott, wirklich? Ist das
dein
Ernst?
Ja, ist mein Ernst.
Das ist dein Ernst.
Wenn man als über 18-Jähriger irgendwie bei anderen Leuten in die Schule
ist. Ja, da hat man eine Strafe verdient, du hast schon recht. Oh Gott, nein, Leute, bitte nicht. Oh.
Die werden Bilder machen, die werden das. Ach, die.
Ich habe kein Problem. Zu McDonald's zu gehen mit meiner Maske. Zu Hause auf der Couch zu liegen. Geschlechtsverkehr mit Tieren zu haben mit meiner Maske. Aber womit ich echt ein Problem habe, dass meine Nachbarn mich so würdelos sehen.
Weiß ich. Das ist auch nicht verhandelbar.
Na gut, ich mach's, alles klar. Das ist der Deal, das ist das Game. Ich muss mir natürlich an die Spielregeln halten. Ich bin ja nicht Donald. Du, aber trotzdem, abgesehen davon, macht das tierisch Spaß, finde ich, diese ganzen alten Sachen aufzuarbeiten und hier auch hier mit diesem Battle und so weiterzumachen. Ich habe schon das Gefühl, wir steigern uns, ja. Ich weiß nicht, wo das hinführt in 1, 2, 3 Jahren, aber es macht tierisch Laune. Und was ich sagen wollte, was echt beeindruckend war, ist, was wir in dieser einen Woche für Beichten geschickt bekommen haben.
Vielen Dank an dieser Stelle.
Wirklich. Wir erzählen hier oft Sachen, ja, die nicht stimmen. Ja, wir werden gestalkt, ja, wir werden beliebt, uns hört man. Alles Bullshit. Aber das stimmt tatsächlich.
Ja.
Wir haben sau viel. Also das heißt, wir haben irgendwie bei euch was angetriggert.
Genau, da wird was getriggert, was auch bei uns getriggert wird. Ja. Und nochmal ganz kurz zu uns, um erstmal von uns zu sprechen. Ich glaube auch, damit wir richtig geil, also wenn wir uns irgendwie weiter steigern, damit wir richtig geile Beichten haben, wenn wir echt auch absichtlich so Unfug und richtig großen Mist irgendwie bauen, um es dann hier beichten zu können. Ansonsten, ihr da außen, ja, ihr Zuhörer, bitte weiter, schickt weiter. Es macht so Spaß zu lesen und wir versuchen die auch immer wieder irgendwie zu posten, wenn ihr das wollt natürlich. Es wird alles ganz vertraulich behandelt, ist ganz klar.
Genau. Ansonsten, gut, wer es schickt, der ist sich auch im Klaren, dass das irgendwie anonym zumindest gepostet wird.
Genau, einfach Beichtstuhl-Podcast bei Instagram und Facebook suchen.
Genau. Es gibt auch heute wieder zwei richtig schöne Beichten, die wir euch dann nach einer kurzen Pause, eigentlich nach einem kurzen Song vorstellen werden. Dieser Song ist wie immer von der besten Band der Welt, Hämatom. Leute, bevor ihr euch fragt, also zum einen wissen wir natürlich, ihr wollt nichts anderes hören als die Band Hämatom, in der wir auch spielen. Zum anderen müssen wir ganz kurz erklären, dass wir aus rechtlichen Gründen einfach nichts anderes spielen können. Ich würde sau gerne einfach andere Sachen spielen, ja?
Genau,
Ich würde gerne hier dann die anderen noch spielen.
Ultra gerne oder auch einfach total gut bezahlte Werbung. Würde ich auch hier 20 Minuten laufen lassen.
Würde ich auch nehmen. Absolut. Also, ein Hämatom-Song. Wir gehen kurz pieseln, schenken uns noch ein Bier ein und dann hören wir uns gleich wieder.
3, 2, 1, zieh den Stock aus dem Arsch. Wir schreien laut, Bon Voyage. Vor uns die Freiheit, kein totes Land. Raus aus dem Treibsand, ab durch die Wand. 3, 2, 1, zieh den Stock aus dem Arsch. Wir schreien laut. Und ab durch die Wand.
Hier sind wir wieder, hier ist der Beichtstuhl für euch. Eigentlich der schönste, eigentlich wirklich der schönste und bestaussehendste Podcast der Welt. So Leute, wir haben jetzt die Fäkaliensprache durch, zumindest für den Moment. Ich würde gerne mal mit dir, Süd, was Ernstes bequatschen. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe ein Instagram-Problem. Ich habe ein verdammtes Instagram-Problem. Ist nicht so, dass ich wirklich sehr erfolgreich werde auf Instagram. Ich bin ein sogenannter Mikro-Influencer. Damit lässt sich aber zum einen schon mal Kohle verdienen, habe ich gehört. Zum anderen würde mich tatsächlich interessieren, was ich falsch gemacht habe bei Instagram, dass ich seit circa 2 Monaten keinen einzigen neuen Follower dazu bekomme. Wirklich, ich habe mir das gemerkt, Anfang August stand ich bei knapp 60.000, ja? 2 Monate später stehe ich wieder bei knapp 60.000. Und zwar wirklich auf den Hörer genau. Ich bekomme niemanden dazu. Es wächst immer so ein, zwei Leute, dann falle ich wieder runter um 3, 4 Leute, dann kommen wieder noch ein paar Follower dazu. Nicht, dass da mein Lebensglück davon abhängen würde. Ich frage mich nur, wie das sein kann. Denn wirklich auf der ganzen Welt, auch wenn du irgendwie keine Finger hast, ja, und auf einer einsamen Insel ohne Netz, ohne Internet sitzt und zufälligerweise einen Instagram-Channel hast, wachsen deine Followerzahlen. Nur bei Ost. Bei maskierten Osti mit den Nägeln nicht. Warum ist? Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, es liegt ganz klar an deinen Trump, Anti-Trump-Posts.
Wirklich?
Ja, 100%.
Warum?
Ja.
Warum glaubst du das?
Amerikanisches Unternehmen, das wird alles.
Ach Quatsch, da müsste 50%, doch. 50% aller Amerikaner müssten dann Ach,
Wobei, jetzt hier auf TikTok ein Gegenbeispiel. Wobei, TikTok will er ja nicht. TikTok will, ist es eigentlich jetzt dicht hier in Amerika?
Nee, ich glaube, die haben noch irgendwie eine Schonfrist gekriegt. Aber tatsächlich, ich glaube schon, dass es an den politischen Posts, ich habe 2 Sachen gemacht. Ich habe, da ist es mir so aufgehört, also das sind zumindest die 2 Sachen, die mir im Kopf hängen geblieben sind. Zum einen habe ich mal Putin mit Titten gepostet.
Und so. Sind es wieder mal die Russen?
Nein, genau, eigentlich sind sie es alle. Ich habe Putin mit Titten gepostet und dann bekam ich direkt angedroht, so noch einmal und dann noch einmal Junge und dann wird dein Kanal gesperrt und ich ficke deine Mutter.
Das war wirklich aufgrund des Putin-Posts? Nee, wegen den Titten.
Wegen den Titten natürlich. Den Titten. Und dann habe ich noch irgendwie.
Nicht wegen Putin.
Nee, und dann hatte ich, glaube ich, noch ein saugutes Hitler-Meme, was ich wirklich großartig fand. So Hitler an der Theke bei McDonalds, bei McDrive und kennst du das? Und dann sagt irgendwie so. Sagt der Besteller, also der Typ, der am McDrive seine Bestellung abgibt. Schon bei der Bestellung kam mir seine Stimme bekannt vor. Und dann siehst du das Bild von ihm mit so dieser, von Hitler mit dieser McDonalds-Tüte. Und dann mussten wir beide einfach nur lachen. Finde ich wirklich einer der besten Memes aller Zeiten. Und ich wollte das mal posten. Und kam nicht durch, zurecht. Finde ich auch okay.
Ja. Und auch bei den Titten eigentlich okay.
Eigentlich auch okay, aber ich finde Satire, es geht schon immer weiter, aber okay, scheiß drauf. Aber ich glaube tatsächlich, dass aufgrund, eine andere Erklärung kann's nicht haben, denn ich liefere wirklich richtig geilen Instagram-Content ab, finde ich.
Aber hast du es daraus gelernt und lässt die Titten weg und Hitler?
Ja, lass ich ein bisschen, ich hab mich wirklich Memes. So bändigen lassen. Eine Tittenlastigkeit, wobei ich war nie der große Tittenposter, ich poste ja keine Frauenbrüste, würde ich niemals machen, wenn dann meine eigenen oder Putins Brüste, weil das sind die schönsten Nummern auf dieser Welt. Ja. Ja, und wo wir jetzt beim Thema sind, andersrum, ich würde saugerne einen Aufruf machen, falls wir bei unseren Hörern wirklich irgendein Instagram-Genie haben, ja, einen Mark Zuckerberg zum Beispiel, der da draußen sitzt und unseren Podcast gerne hört, habe ich mir sagen lassen, ein großer Fan, vielleicht kann mir das jemand erklären, vielleicht hat jemand Erfahrung, vielleicht sitzt jemand in diesen Gremien, die FSK, gibt's FSK für Instagram? FSKI oder so?
Ja, mit Sicherheit. Aber die Frage ist.
Nee, gibt's eben nicht.
Doch, weil du kommst ja Tittenbilder, da kommst du nicht durch.
Ach so, okay. Ja, ist schon recht. Nee, okay, wie auch immer. Du, wie gesagt, mein Lebensglück hängt davon nicht ab. Scheiß drauf. Mich würde es einfach nur interessieren. Naja, ein bisschen schon. Mich würde es einfach interessieren, warum Johanna von der Vögelweide. Unsere Lieblingsband Feuerschwanz, die echt eine sehr nette Kollegin. Wir mögen sie alle, macht ganz tolle Stories, ganz tolle Bilder. Aber da beobachte ich auch diesen Kanal und der wächst.
Das ist krass,
und bei
ne?
mir,
aber,
ja,
ja. Aber das sind ja wirklich die Frauen-Channels.
Ja, aber deswegen poste ich auch Titten. Okay, um uns nicht zu verlabern.
Ja, klar, aber was musst du da als Mann machen? Das ist total schwierig.
Es ist schwierig. Ich versuche einfach noch besser zu werden. Ich versuche noch besser den Content abzuziehen.
Und wenn wir uns darüber unterhalten, habe ich auch mein Handy in der Hand. Aber bei mir ist es ja auch so, da hast du irgendwie eine Anfrage, eine Frau, der ohne nachzudenken, wird es gleich bestätigt, wird gleich irgendwie was gepostet, liest sie gleich aufs Profil. Bei dir nicht. Ja, ist klar.
Okay, lass du, bevor wir uns da irgendwie in diesem Thema verfangen, würde ich gerne einen Schritt weitergehen. Ich habe diese Woche eine Doku gesehen, vor der uns eigentlich schon sehr viele Leute berichtet haben.
Mach die Runde.
Das macht gerade total die Runde. Wahrscheinlich sind wir wieder als allerletztes dran. Die ganze Welt hat schon darüber gesprochen. Alle Podcasts haben schon durchgenommen. Bei uns erfahrt ihr die ganz heißen Stories, aber zuletzt, Leute. Wir sind dabei, wir liefern euch die Story. Und zwar die Stories zuletzt, und zwar deswegen, damit wir eine fundierte Meinung dazu haben. Die anderen ballern sofort raus, ja. Die Konkurrenz ballert raus, ohne irgendwelche News zu haben.
Ja, ich muss erst mal ein paar Wochen drüber schlafen.
Ja, natürlich.
Dann habe ich einen Teil davon wieder vergessen. Und wenn da noch was hängen geblieben ist, dann sage ich, sehr gute Doku.
Dann war es eine gute Doku.
Wirklich ein Tipp, schaut sie euch an, falls sie noch bei Netflix vorhanden ist.
Es geht um The Social Dilemma. Eine US-amerikanische Doku von Jeff Orlovsky, Davis Kamp, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, und Vicky Curtis, geht 1,5 Stunden lang um die Macht von Facebook, Instagram, Twitter, Google. Und da, was mich so beeindruckt hat in dieser Story ist, erstmal die Dichte an interviewten Partnern, die irgendwie Stellung nehmen in dieser Story, die wirklich in den Chefetagen Konzerne gearbeitet haben.
Brillante Leute, ne?
Die Apps mitentwickelt haben. Der eine hat irgendwie den Gefällt-mir-Button entwickelt.
Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn, es ist der Typ, der Gefällt-mir-Button
also entwickelt. Also mitentwickelt hat. War im Team und so, aber genau. Aber es ist, er hat diesen Gefällt-mir-Button.
Großartig. Scheiße, wäre das geil, wenn ich der Typ wäre. Aber kann man sich dafür was kaufen? Nichts, oder? Man hat einfach du kannst es ja nicht patentieren, du kannst ja den Gefällt-mir-Button nicht patentieren.
Nee, vor allem, wenn du da in der Firma mitentwickelst. Aber ich denke, schon Geld verdient.
Ja, auf jeden Fall großartige Leute, die sich sehr skeptisch einfach über die Social Media Plattformen äußern und einfach glasklar berichten, dass sie die Menschen, dass es ihre Absicht war, die Absicht der Unternehmen, die Menschen damit abhängig zu machen. Und sie haben auch Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgezeigt und Parallelen gezogen zu der Amerika-Wahl 2016. Zum Konflikt Myanmar, vor allem zu Depressionen und Selbstmordraten bei Jugendlichen, was mich einfach total schockiert hat.
Krass, ne? Krass. Anstieg von 60% bei ich glaube, irgendwie 12- bis 15-Jährigen oder so.
Die sich einfach
umbringen, weil sie es nicht packen. Seit 2013, also im Prinzip, seit der ganze Facebook, glaube ich, dann auch schon gepaart eben mit Smartphones und mit diesem ganzen Wischen. Das ist ja irgendwie im Prinzip eine ganz andere Haptik, die du irgendwie so anwendest im Vergleich zu früher, wo du irgendwie vor einem Computer saßt und so. Seit 2000, wie gesagt, 13 oder so, um 62% gesteigert, finde ich echt krass.
Finde ich krass. Mir ist da wirklich, also ich saß geschockt vor dem Bildschirm, und zwar tatsächlich nicht so, mir ging es so ähnlich, weil du hast es auf der Zugfahrt hierher angeschaut, weil ich dich darauf hingewiesen habe, komm,
vor acht Wochen,
ziehst mal rein. Und du hattest das gleiche Gefühl wie ich, glaube ich, am Anfang, dass du gedacht hast, das ist jetzt unspektakulär, du erfährst jetzt nichts Neues. Klar,
genau.
Muss man irgendwie die Social Medias mit Vorsicht betrachten. Was aber da schon rauskommt, ist die Macht, die diese paar Leute, wie Mark Zuckerberg, Jack Dorsey von Twitter, Sundar Pichai von Google und so weiter in den Händen haben. Das sind für mich tatsächlich die Also die können die Welt steuern. Die können mit gezielten Posts, gezielten Kampagnen es schaffen, dass ein Präsident gewählt wird oder nicht gewählt wird. Dass du in eine Bubble landest, die dich vollspammt mit Verschwörungstheorien. Es gibt Algorithmen, die programmiert dafür sind, dass du, wenn du dich, keine Ahnung, mal für eine Verschwörungstheorie interessiert hast, dass du immer mehr, mit der Zeit, immer mehr Verschwörungstheoretiker in dein Feed bekommst.
Ganz genau, das ist das Problem.
Und das ist das Problem.
Genau,
das
jeder lebt in seiner Blase, jeder bekommt dann irgendwie Bestätigung zu seiner Meinung. Es gibt gar keine Gegenseite mehr, ja. Und das ist krass.
Das ist total krass. Und das, natürlich, wenn man sich das anschaut, wird einem das total bewusst. Und denkst du, scheiße, logisch, warum kriege ich denn die ganze Zeit Posts von der Antifa und von Anti-AfD gezeigt und von eher linken Posts bei mir, weil ich mich natürlich damit beschäftige und ständig wieder das Like, das Google-Anfragen in dieser Beziehung, in dieser Richtung mache. Möchte aber natürlich trotzdem, ich möchte trotzdem breit informiert werden. Ich möchte mir meine eigene Meinung bilden und möchte nicht, dass ein Algorithmus von Facebook oder von Google mir die Meinung diktiert, sondern möchte sie mir selber bilden. Und ich glaube, wenn diese Entwicklung so weitergeht, wird das nicht irgendwann nicht mehr möglich sein. Wird die Objektivität einfach fehlen.
Absolut.
Dazu habe ich, sorry.
Man muss dann eigentlich echt so einen Ehrgeiz entwickeln, die Algorithmen total irgendwie verrückt zu machen. Dass du wirklich so Dinge, dich auch für Dinge zumindest anklickst und da irgendwie länger drauf bleibst, die total fern liegen,
ja.
Um sozusagen dich wieder breiter aufzustellen und irgendwie so alle Seiten in deinem Leben irgendwie beleuchtet zu bekommen.
Ja, und ich glaube, was total schwer ist, ist tatsächlich, wir sind eine Generation Ü30, ja? Wir werden das irgendwie gebacken bekommen. Wir haben eine Zeit erlebt, in der es kein Social Media gab, in der es nur zwei, drei Programme gab. Das haben wir alles erlebt. Das heißt, wir haben das irgendwie halbwegs im Griff und kriegen das relativ gut, finde ich. Auch wenn wir natürlich trotzdem irgendwie süchtig sind. Aber ich glaube, wir reflektieren das ganz gut. Und mit der Zeit können wir uns dazu zwingen, dieses Gerät einfach mal auf die Seite zu legen. Aber die neue Generation, alles so nach 96, 98, 2000, die wächst damit auf. Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung für Eltern. Du bist ja Papa von 17 Kindern.
So ist es, ja.
Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Eltern heutzutage, ihnen, also den Kids, einen vernünftigen Umgang mit sozialen Netzwerken beizubringen und ihnen sie so open-minded zu erziehen, dass sie auch weitere Quellen benutzen, um sich zu informieren und nicht einfach nur diese bekannten Social Medias.
Genau, aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne?
Total schwer.
Eigentlich musst du wirklich so einen Bauernhof kaufen, irgendwie, wo es weit und breit kein Netz gibt. Und dann kannst du da irgendwie im Prinzip Kinder gesund erziehen. Oder beim Aufwachsen begleiten. Sehr geil ausgedrückt. Auf jeden Fall denke ich, also was du eben sagen wolltest oder was da irgendwie drinsteckt, ist, bei uns ist ja irgendwie alles schon wurscht, ja. Also klar, wenn man vielleicht auch irgendwann depressiv und dann hängen wir halt auch noch bei Instagram rum. Aber wir stecken halt nicht in der Entwicklung. Aber wenn du in deiner in einem wichtigen Alter deiner Entwicklung steckst und dann im Prinzip 8, 6, wie auch immer, wie viel Stunden irgendwie so vor diesen Geräten hängst, dann wird's halt happig. Ne?
Und nicht stabil bist, das ist ganz wichtig, bist. Es gibt Kids, die kommen damit super zurecht, ja. Das waren Kinder, die hätten sich auch früher irgendwie am Pausenhof durchgesetzt und hätten da irgendwie auch wieder ihre Bubble gehabt, in der sie Fußball gespielt hätten oder zum Schminken gegangen wären. Aber stell dir mal vor, Mädels, die leicht übergewichtig sind, die abstehende Ohren haben, mit kleinen Makeln, so, die nicht stabil im Leben stehen, die macht das fertig, die macht das kaputt, 8 Stunden in dieses Fernsehgerät, in dieses Social-Media-Gerät zu gucken. Und was ich mir auch gedacht habe in diesem Moment, kein Mensch würde sein Kind 8 Stunden lang vor dem Fernseher setzen. Kein Mensch. Und wir lassen es aber zu, dass die Kinder 8 Stunden lang mit diesem blauen Bildschirm da sitzen und da reinglotzen. Und das ist teilweise Wahnsinn. Unverantwortlich, aber mir fehlt selber aus Erfahrung, das muss ich einfach aus Erfahrung sagen, mir fehlt ab Punkt X einfach die Kraft oder auch die Argumente oder auch irgendwie der Hebel, das zu unterdrücken.
Ja. Und in dieser Doku kam raus, da war ja auch ein Techniker dabei oder auch ein Entwickler dabei, der hat sich dann selbst eine Software programmiert, die ihm hilft, irgendwie von seiner Sucht wieder runterzukommen.
Das war ein Chefentwickler von Google. Nee, Chefentwickler von Google, der einfach diese Software entwickelt hat, damit die Leute länger dranbleiben. Die Algorithmen so perfektioniert, damit die Leute selber dranbleiben. Und er hat sie entwickelt, wusste, wie sie funktioniert und kam aber selber nicht davon weg. Das ist, wenn du deine eigene Droge erschaffen hättest.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Und du wüsstest, was diese Droge anstellt und trotzdem hättest du es gemacht.
Und dann kam wieder, genau.
Krass, dann oder? Kam wieder, ja, du, das ist natürlich schwer. Was mich in diesem Zusammenhang, einen Gedanken hatte ich noch beim Gucken, den würde ich jetzt gerne nochmal loswerden. Was mich in diesem Zusammenhang total schockiert hat, beziehungsweise was so irre ist, ist, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker, diese besorgten Bürger, diese QAnon-Jünger, die hier überall aus dem Boden stampfen, sich total frei in ihrer Meinung fühlen, ja, weil sie denken, sie hätten irgendwie die Wahrheit gepachtet und hätten jetzt einfach hinter den Vorhang geguckt, weil sie bei YouTube, bei Google, bei Instagram oder bei Facebook Sachen entdeckt haben, von denen niemand was weiß und Lügenpresse und die berichten nichts davon. So, und eigentlich bestätigt das diese Doku umso mehr, dass eine freie Presselandschaft, wie sie meiner Meinung nach in Deutschland herrscht, das A und O für eine funktionierende Demokratie ist. Davon bin ich überzeugt. Und umso mehr war ich froh, dass ich die Tagesthemen anschalten kann, die Heute-Show anschalten kann, selbst die Bild-Zeitung lesen kann, weil ich kann mir immer noch aussuchen, finde ich diese Schlagzeile gut oder finde ich sie nicht gut. Ja, aber sie ziehen mich nicht in irgendeine, wie gesagt, Bubble rein, in der ich mich nur noch verquert irgendwie bewege und mir denke, ja klar, das ist die einzige Wahrheit, die es gibt auf dieser Welt.
Krass. Und die ganzen Printmedien, die sterben leider aus, ne?
Verschwindet die sterben alles. Leider aus, ja.
Und davon bin ich natürlich überzeugt, wenn du dann sozusagen irgendwie zu irgendeiner Plattform, zur Süddeutschen, zur Bild, wie auch immer, .de gehen musst, dann musst du es ja irgendwie mal machen. Und da ist dann doch eigentlich meistens so, glaube ich, Facebook so im Prinzip so der Motivator, dies zu tun oder eben nicht zu tun. Und wenn du dann in deiner Bubble da irgendwie lebst, glaube ich, dann machst du es eben seltener oder gehst dann irgendwie, du gehst nur noch dahin, wo du eigentlich irgendwie dauernd dich aufhältst und wo du dann irgendwie wieder Vorschläge dafür bekommst. Und ich glaube, dass das Internet eigentlich mal ganz anders irgendwie so gedacht war, ne? Ja. Dass du echt gedacht hast, das Internet, das ist eigentlich so, das ist wirklich die totale Pressefreiheit. Und du kannst dir irgendwie wirklich alle Meinungen der Welt irgendwie einholen, aus allen Ländern.
Ja.
Aber das Gegenteil passiert.
Ja, aber auch da bin ich, um zum Schluss zu kommen, dieser Aufarbeitung, diese Dokumentation, auch da habe ich tatsächlich am Ende irgendwie noch den Glauben, zumindest tatsächlich an Europa, vielleicht sogar auch an die gesamte freie Welt, dass dieses Problem erkannt wird. Selbst diese Doku trägt dazu bei, dass dieses Problem langsam erkannt wird und irgendwann einfach diese Plattformen Regeln bekommen müssen. Sie müssen Regeln bekommen. Jan Böhmermann hat es vor kurzem in einer Talkshow bei NDR super ausgedrückt, super auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, stell dir mal vor, du hast einen Marktplatz im 16. Jahrhundert. Auf diesem Marktplatz im 16. Jahrhundert findet alles statt. Da werden Waren gehandelt, da wird über die Nachbarn gesprochen, da wird Tauschhandel irgendwie betrieben, da werden irgendwie Gesetze gesprochen, da wird verkuppelt. So alles, was irgendwie so passieren kann, passiert in diesen 5000 Seelendörfchen, was damals eine große Stadt war, auf dem Marktplatz. Und auch da gab es Regeln. Es muss diese Regeln geben. Und es gibt sie im Straßenverkehr, es gibt sie in der Verfassung, es gibt sie sogar in so einem Scheißschwimmbad. Selbst im Scheißschwimmbad ist es verboten, wenn Leute da unten schwimmen, vom Fünfer zu springen. Ja? Weil es einfach nicht geht, weil du jemanden aufs Genick springen kannst und ihn umbringen kannst. Und diese Regeln gibt es einfach da nicht. Und dann müssen diese Leute entmachtet werden, verstaatlich werden, wie auch immer, das natürlich klingt sehr plakativ, aber sie müssen zumindest an ganz, 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 ganz strenge Regeln und Leinen genommen werden, damit da irgendwie, ja, damit einfach unsere Welt, so wie wir sie kennen, damit die Demokratie nicht in Gefahr gerät.
Wahrscheinlich hast du recht, auch wenn es natürlich so antidemokratisch klingt, ne? Dass da irgendwelche Unternehmen...
Ja, und das wird genau die Herausforderung sein, das zu unterbinden.
Ja, ja.
Okay, Süd, diese Aufarbeitung zeigt so ein bisschen, dass wir können nicht nur pimmeln, wir können nicht nur kacken und pissen.
Wir können auch tiefer.
Ich würde Folgendes vorschlagen, wir spielen nochmal einen großartigen Hämatom-Song.
Ja, den brauchen wir, jetzt.
Wir spielen jetzt noch einen großartigen Hämatom-Song und dann hören wir uns mal zwei, drei Beichten von unseren Beichtis da draußen an.
So machen wir es.
Auf, folge mir, wir sind nicht allein.
Ja, Leute, die frohe Nachricht kommt jetzt. Es sind nur noch 3 Tage bis zum Wochenende. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Beichtschritt ist zurück. Süd, der maskierte Schlagzeuger, und Ost, der nageltragende Gitarrist von Hämatom, sind da für euch. Und wir kommen zu einer neuen Lieblingsrubrik von uns, der Hörerbeichte. Wir haben diverse Einsendungen bekommen. Süd fängt an.
Genau so ist es. Ich beginne mit der ersten Hörerbeichte für heute. Also, pass auf. Als ich 14 war, hatten wir mit unserer ganzen Familie eine riesen Silvesterparty gefeiert. Als um 0 Uhr das neue Jahr eingeleitet wurde und die Sektkorken knallen gelassen wurden, war ich so voller Euphorie, dass ich das Bedürfnis hatte, ein rotes Weingummiauto, das ich zuvor aus der Haribo-Box genommen hatte, in die Menge zu werfen, weil ich der Meinung war, dies würde die Partystimmung noch mehr steigern.
So recht, hätte ich genauso gemacht.
Das glaube ich dir. Problem war nur, dass eine Bekannte von mir dieses besagte Weingummi-Auto ins Auge bekommen hatte.
Muss man aber auch zielgerichtet werfen.
Dies führt in ihrem Auge zu einer Uveitis, was eine Augenentzündung ist, und sie auf dem Auge beinahe erblinden ließ. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt ist dies aber zum Glück erfolgreich behandelt worden und sie kann bis heute ohne Probleme sehen. Huiuiui, ja, nochmal Glück gehabt.
Das Spiel.
Diese Geschichte wird bis heute erzählt. Allerdings weiß bis heute niemand, dass das ein Weingummiauto war, was sie fast erblinden ließ, sondern alle sind der Meinung, es wäre ein Sektkorken gewesen.
Okay.
Muss man einen Ablass.
Da muss man auf jeden Fall einen Ablass. Aber ich hätte gedacht, sie schieben es auf den Nachbarn. Auf den unbeliebten Nachbarn, der irgendwie 3 Meter daneben wohnt und mit dem es immer schon Stress gibt, weil er die Hausordnung am Sonntag nicht macht. Er schafft es Sonntag nie.
Oder Montag, Stress mit dem Apfelbaum oder Haustier.
Montag schafft es vielleicht. Meistens wird es erst am Dienstag, Mittwoch erledigt. So. Und der Vater und die Mutter haben schon so einen Hals, ja. Und dann haben sie sich bestimmt gedacht, scheiße, an Silvester will er sich rächen und schmeißt unserer, was ist, Tochter oder was? Ich habe es jetzt nicht genau mitgekriegt. Ja, sagen wir mal, unserer Tochter einen Sektkorken gezielt ins Auge. Aber ei, da, kommt davon der Begriff, das kann ins Auge gehen?
Auf jeden Fall. Und du hast es raffiniert gemacht, ja, hätte ich auch gemacht. 0 Uhr, ganz klar, es war der Sektkorken. Logisch, ja. Sektkorken. Immer gefährlich, ein Klassiker.
Aber das, weißt du, was ich mir vorstelle? 8 Jahre war er, gell? Weißt du, was der für schlaflose...
14,
okay. Ist es ein Er oder ein Sie? So viel kann man, glaube ich, schon verraten, weißt du nicht.
Ich sehe es nicht.
Sagen wir Er. Mädels kommen nicht auf solche dummen Gedanken.
Ja,
Das ist ein Jungenstreich. Was mich dazu oder dabei irgendwie so bewegt, beziehungsweise was ich mir überlege, ich glaube, die ersten paar Tage nach dieser Tat und dann, wenn sich das auch noch steigert und sie ins Krankenhaus kommt und das dann irgendwie so ein Gerücht rumgeht, so von wegen, oh Gott, Tante Erna könnte irgendwie erblinden.
Erblinden,
Alter,
Leute.
Schwede, was denkst du, was du dir da für Vorwürfe machst? Ja. Das ist eine richtig harte Scheiße. Also ich habe schon viel gemacht, jemanden nehmen. Ja, ich habe schon den Stiefel gepisst und sonstige Sachen. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, würde ich auch niemals tun.
Ich bin ja verständnisvoller. Ich meine, du hast einfach gedacht, ey, ein bisschen Party, komm, jetzt schmeiß ich auch noch einen Wein.
Das könnte auch dir passieren.
Ein Scheißwein, ohne Scheiß.
Aber das stimmt, sowas könnte auch dir passieren. So aus Witz, so, ja, komm,
bin gut drauf.
Und zack, geht aber nicht.
Ich hab mit dem Drumstick habe ich auch schon mal ein Auge erwischt.
Ja?
Euphorisch nach der Show so Sticks reingeworfen ins Publikum.
Ja, und dann wieder rausgezogen aus der Pupille.
Nee. Aber hast du so gemerkt? So, es waren 2 Sticks. Den einen links, zack, ins Publikum gefangen, richtig geil, und rechts geworfen. Da habe ich schon gesehen, die Flugbahn ist irgendwie so raketenmäßig verlaufen und direkt in so einen Kopf rein. Voll krass.
Aber schön wäre es, wenn du beide Sticks in links, linke und rechte Auge gestellt
hast. Da profitierst du natürlich davon, dass du ein berühmter Schlagzeugstar bist und dann irgendwie wird es auch irgendwie wegbehandelt. So.
Ja, yes, zwinkern, yeah. Zeigefinger drauf. Ja, yeah, komm.
Du bist nicht der erste Aufgespießte. Das gehört dazu.
Du, was machen wir? Ablass werden wir hier, beziehungsweise, nee, Ablass ist ja nicht das falsche Wort. Sagen,
ein Kilo Weingummi.
So, ohne Scheiß, genau das hätte ich auch gedacht. Wir würden sehr gerne, dass du die ein Kilo, ne, was hat denn so eine Haribo-Packung Weingummis?
500 Gramm, glaube ich. Zu wenig, ja, aber dann nehmen wir schon ein Kilo.
Ja, gut.
Doch.
Okay, scheiß auf, wir nehmen ein Kilo. Pass auf, wir möchten von dir, egal wie du heißt, ein Bild. Wir werden es natürlich mit einem schwarzen Balken posten. Oder wir werden es gar nicht posten. Aber wir werden natürlich den Beweis zumindest von dir haben, dass du diesen Ablass verdient hast. Du kaufst dir 2 Packungen, also 500 Gramm Haribo Weingummis. Falls es sie nicht gibt, kauf dir Lakritzstangen, Alter. Das ist noch schlimmer. Das ist die Höchststrafe. Das ist fast wie Todesstrafe. Kaufst dir Lakritzstangen und dann machst du ein Bild vorher, ja, mit vollen Packungen und dann machst du nochmal irgendwie ein Bild danach. Und ich möchte keine Fakes sehen, ja?
Nee.
Wir kennen sie alle, wir kennen
Zuckerbergs
und die ganzen, die da oben, die kennen wir alle.
Ja, ein Kilo, schön gepflegt, also, reinmampfen.
Ablass. Kommen wir zur zweiten Beichte.
Ja.
Die ist uns eingeschickt worden von einem Hörer namens P. P, männlich. Geht um Folgendes, ich würde es tatsächlich, die erste Beichte, die uns tatsächlich, ich sage mir schon wieder ein tatsächlich, ich sage, letztes habe ich mir tatsächlich gedacht, ich habe schon wieder gesagt.
Ja, tatsächlich gesagt.
Ihr könnt da draußen
also tatsächlich sprechen. Das machen viele schlaue Leute.
Was? Ohne Scheiß, über seine eigenen Witze?
Nee, die sagen
nein,
tatsächlich.
Was denkst du, warum ich tatsächlich auch tatsächlich sage? Es ist mir auf jeden Fall zugeschickt oder uns zugeschickt worden, diese Beichte von P. Männlich. Und wir würden sie gerne einfach mal abspielen, damit ihr wisst, wie hart die Leute hier an diesem Podcast hängen und wie sehr sie es nötig haben, ablassen.
Lieber Ost und lieber Süd, ich würde gerne beichten. In eurem letzten Podcast oder in dem aktuellen geht es um das Thema Scheißen. Und dazu fällt mir etwas ein, was ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar war das 2003, glaube ich, auf einem Festival. und ich musste den ganzen Tag schon dringend scheißen. Naja, und wie das so ist, man will halt das Festivalgelände, weil man auf die Main Band quasi wartet, nicht verlassen, weil man gerade einen guten Platz hat und da schön im Pogo-Kreis steht und die ganzen langweiligen Bands so dahin gehen. Und dann plötzlich kommt die besagte Band auf die Bühne und man merkt, scheiße, ey, das haut nicht mehr hin. Man muss jetzt unbedingt. Und natürlich ist dieser komplette Platz voll und die Toiletten dort sind besetzt und die Schlange ist lang. Da ist mir eingefallen, dass auf dem Zeltplatz ja auch noch Klos stehen. Und dann bin ich da leider vom Festivalgelände runter und Richtung Zeltplatz gelaufen. Der Weg war auch sehr, sehr weit. Und auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, jo, das wird nichts mehr. Und dann sehe ich bei einem Campingstuhl ein Zewa liegen und im Umkreis von, keine Ahnung, ein paar hundert Metern waren keine Menschen, weil die alle bei dem besagten Act waren. Da habe ich meine Chance ergriffen, mir das Zewa geschnappt und wollte neben dieses Zelt scheißen. Mein Problem war, dass als ich die Hose runter habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, dass da hinten doch Leute sind und die jetzt in meine Richtung kommen. Deshalb bin ich in das Vorzelt des Zelts gesprungen. Und als ich da so reingesprungen bin und dann mit offener Hose gelandet bin, habe ich denen vors Zelt gekackt. Direkt vor den Eingang. Ja. Und zum Dank habe ich dann da noch mein Zeber mit hingeworfen, dann am Schluss. Es tut mir leid, sei gesagt. Ich hoffe, die können mir irgendwann verzeihen und ich hoffe, sie haben das Zelt nicht verbrennen müssen. Ich hätte es getan.
Großartig, wie ehrlich sie langsam werden, oder? Wie ehrlich man wird, wenn es ums Beichten geht. Das ist, glaube ich, der Trick der katholischen Kirche gewesen damals. Oder so funktioniert doch diese Scheiße.
Ich glaube, die Pfarrer haben sich nur irgendwelche Scheiß-Stories angehört.
Natürlich.
Ich habe da hingeschissen. aber tatsächlich hat, glaube ich, jeder, und die werden auch von uns noch kommen, so Scheiß-Stories, ne?
Scheiß-Stories, aber ich habe auch eine Festival-Scheiß-Story. Die habe ich schon mal erzählt, irgendwann in diesem Podcast hier.
Ja, das sind Klassiker.
Das sind Klassiker, die werde ich auch jemandem zum Besten geben. Aber jetzt nicht, weil beim nächsten Mal machen wir anständige Sünden. Wir wollen mal so, keine Ahnung, Sünden, die mit Essen zu tun haben, die mit Liebe zu tun haben, die mit von mir aus Geschlechtsverkehr zu tun. Nichts mehr mit Kacken und Pissen. Jedenfalls zu dieser, ja, Ablass sein, oder?
Ja, also erstmal P-Punkt, genau. Also ich stufe das Ganze wirklich wieder als sehr harmlos ein. Das ist vielleicht mir auch schon ähnlich passiert. Vielleicht war es nicht so richtig geil, irgendwie so, das habe ich so rausgehört, dass dann dieses vollgeschissene Zieber auch noch so vor die Zelltür geschmissen.
Ja, aber es war konsequent. Nicht geil, aber konsequent.
Ja, das ist wieder deine Meinung. Ich find's echt nicht geil. Da hätte ich wegen
du bist ja auch der Good Cock, Alter, in der Runde.
Genau, deswegen hätte ich das, glaube ich, irgendwie noch entsorgt. Von daher muss dann der Ablass doch ein bisschen strenger ausfallen.
Ein bisschen strenger sein. Ja, was könnte man denn sagen? Wir würden saugerne von dir ein Bild haben, und zwar eingehüllt in Klopapier. Von oben bis unten. Das können wir
Das können
wir tatsächlich auch posten, weil du musst dein Gesicht auch noch irgendwie, genau, ob benutzt oder nicht, das darfst du dir nicht aussuchen, du musst es benutzen. Jedenfalls kannst du tatsächlich
Du kannst anonym bleiben,
indem du dich komplett mit Klopapier einwickelst und einfach ein Selfie von dir schickst, beziehungsweise eins machen lässt. Wir werden es posten und werden dir damit den Ablass erteilen. Vielen Dank.
Amen.
So, wir kommen zur Playlist. Sünden, Schnaps und Soundcheck. Gesündigt haben wir, getrunken und gepisst haben wir auch schon. Jetzt kommen wir zum Soundcheck, zur Playlist. Ich würde dich bitten, Freund Südi, mit der Playlist anzufangen. Darf ich nochmal ganz kurz unterbrechen? Wir haben eine Playlist bei Spotify. Sie nennt sich mittlerweile, seit letzter Woche, Aftershow-Playlist. Ihr merkt, alles neu, alles heiß hier im Beichtstuhl. Wir haben einfach unsere Playlist einen Titel gegeben. Und zwar, er könnte nicht passender sein, wie Aftershow. Denn meistens, zumindest die Leute, die Hämatom kennen, die Band kennen, in der wir spielen, wissen, dass die Aftershow-Partys sehr, sehr, sehr ausschweifend ausfallen. Und dazu braucht es die geilste, beste Playlist der Welt.
Genau so ist es. Also, ich habe jetzt zur Zeit durch Corona bedingt auch Angst, dass der Rock'n'Roll richtig ausstirbt. Also die jungen Leute hören, glaube ich, immer weniger, ja, aber Rock ist eigentlich so geil, die verzerrte Gitarre ist so geil, ein echtes Schlagzeug ist so geil. Und ich habe so irgendwie, ich habe gerade so ein bisschen Angst, weil keine Konzerte mehr stattfinden können, weil das Geilste, was du irgendwie konzertantisch sozusagen auf die Beine stellen kannst, ist eigentlich ein Rockkonzert. Und ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass das verloren geht. Deswegen von mir richtig Klassiker. Einmal, Aufhänger natürlich, der Tod von Eddie Van Halen. Du bist Gitarrist, ich glaube, dich lässt es eher kalt. Oder?
Mir ist das Gefühl,
Eddie Van Halen interessiert dich so gar nicht.
Nein, ich komme über Lyrics. Okay. Ich habe sowieso, ohne Scheiß, ich bin am falschen Instrument. Das sage ich ganz offen hier in dieser Sendung. Ich bin am falschen Instrument. Ja, ich gehöre ans Mikrofon.
Und ich
gehöre an den Gesang.
Und nicht ans Keyboard.
Nord, unser Sänger, der Sänger von Hämatom, der gehört an die Gitarre. Ich gehöre an das Mikrofon und da wäre Rammstein ein Scheißdreck, ein Fliegenschiss gegen uns.
Ja, wahrscheinlich hast du echt recht.
Ja.
Wenn ich dann noch Bass spiele.
Ja, so!
Das wird richtig geil.
So.
Ja, das können wir mal irgendwie bei der nächsten Sendung aufarbeiten. Bin ich ja voll bei dir. Da gibt es so noch mehr so Punkte, die bei uns fragwürdig sind.
Hinten.
Auf jeden Fall. Von Eddie Van Halen, Eruption. Das war das große Ach,
danke,
Solo.
Danke, dass du nicht Jump draufgepackt hast. Danke.
Nein, das haben wir doch schon drauf auf der Aftershow-Party. Playlist. Eruption. Das ist wirklich ganz großartig. Und dann, ehrlich gesagt, habe ich es heute erst erfahren von unserem Freund Philipp. AC/DC bringt ein neues Album raus.
Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Freut mich. Mich freut es tierisch. Ist bestimmt eine geile Nummer.
Ja, ist eine geile Nummer. Von AC/DC. Shot in the Dark. Also, ich würde sagen, diese Nummer, also den Titel dieser Nummer, irgendwie kommt es bekannt vor. Shot in the Dark, aber ich weiß gerade nicht.
Es gibt ein Vokabular von 100 Wörtern, aus denen werden AC/DC-Songs seit ungefähr 60 Jahren gemacht.
Großartig.
Ja, und es gibt auch nur diese drei Griffe. Es gibt A, G und D. Ab und zu verirrt sich ein E da irgendwie in diesen Song rein. Und es funktioniert. Es ist scheißegal.
Und es wird auch alles mit künstlicher Intelligenz gemacht. Und dies aber immer noch auf einen Stand von 1980. Der wird auch nicht weiterentwickelt. Das ist immer noch irgendwie, du hast diese Anzahl
aber
von Wörtern und du hast diese Anzahl an Akkorden. Und klar, Schlagzeug war eigentlich immer gleich. Immer gleich. Ja. Gleicher Rhythmus, gleiches Timing. Großartig.
Scheißegal, geile Kacke.
Geile Kacke.
Okay?
Yes.
Ich hätte zwei, drei. Eigentlich habe ich viel mehr Songs. Ich baue ja in meiner Hütte. Ich würde sehr gerne nächste Woche über mein kleines Häuschen sprechen, das ich mir gerade zusammenbaue. Ich habe große Pläne. Ich habe das halt angefangen als eine Bar, aber es ist in meinem Kopf, ja, in meinen Visionen, die ich da so spinne in der letzten Zeit.
Trump Tower?
Nachdem ich sehr viel Zeit da drin verbringe, geht es ja viel weiter. Viel weiter. Stichwort Hausboot von Olli Schulz. So.
Ach so,
in diese Richtung geht es. Vielleicht vermiete ich das auch. Lass uns nächste Woche darüber sprechen. In dieser Zeit höre ich auf jeden Fall sehr viel Musik und ich habe mal wieder für mich den Release-Radar entdeckt, den ich lange nicht mehr gehört habe.
Wirklich?
Ja, habe ich sehr lange nicht mehr gehört und habe den wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Habe zum einen festgestellt, Bon Jovi kommt, glaube ich, mit einem neuen Album. Miserable Scheiße. Ich kann es nicht mehr hören. Die machen mittlerweile Country. Ich schäme mich dafür das sage ich. Nee, andersrum. Ich würde folgenden Post machen wollen. Ost-Doppelpunkt. Ich schäme mich dafür, einmal Bon Jovi-Fan gewesen zu sein. Aber scheiß auf Bon Jovi. Ich habe dennoch irgendwie zwei, drei gute Songs auf diesem Release da entdeckt und würde sau gerne folgende Songs auf die Playlist schmeißen. Einmal How You Like That. Ist eine Coverversion von der K-Pop-Band Blackpink. Haben lächerliche 540 Millionen
krass, ne?
Klicks auf YouTube. Der Song krass. Ist aber gar nicht so verkehrt. Ist wirklich gar nicht so verkehrt. Erinnert mich ein bisschen an die modernen Spice Girls.
Okay.
Irgendwie in die 2020er rüber transportiert. Und Leo heißt er. Das ist der Typ, das ist der Italiener, der diese ganzen Songs covert und die wirklich richtig, richtig gut covert. Hat auch diese Nummer gecovert. Finde ich großartig. Wirklich ein richtig guter Song. Dann haben die Gorillas mal wieder was Neues rausgebracht. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht.
Zusammen mit Elton John und Six Legs. Six Legs, muss ich ehrlich zugeben, kenne ich nicht. Der Song heißt The Pink Phantom. Auch wirklich eine richtig gute Nummer. Und dann würde ich sehr gerne noch was drauf tun. Ihr wisst, ich habe polnische Wurzeln und es gibt in Polen einen Künstler, der heißt Kazik. Kazik ist tatsächlich mein Lieblingskünstler, zumindest mein lieblingspolnischer Künstler. Und von dem habe ich mir kürzlich das erste Mal wirklich ein ganzes Album, sonst kannte ich irgendwie so nur die Hits und habe mir jetzt kürzlich das ganze Album reingezogen. Dass er wirklich, ich glaube, während der Quarantäne geschrieben hat, für die Quarantäne und darin Songs verarbeitet hat, die sich eigentlich nur um die Quarantäne drehen. Und es gibt einen Song, der heißt auch auf Polnisch Quarantanna, das heißt Quarantäne auf Polnisch.
Okay.
Und hat den großartigen Refrain Quarantanna, Quarantanna, das heißt Quarantäne, Quarantäne, Zimmer, Küche, Scheißhaus, Wanna. Wanna ist Wanne. So, und es ist so auf den Punkt gebracht, in diesen vier Wörtern, was in der Quarantäne abgeht.
Das ist gut,
wirklich ein wahnsinnig guter Künstler, ein Punk mit 65 Jahren, der in Polen aufmischt, der gegen Kaczynski kämpft, der wirklich den Finger in die Wunde steckt, verschiedenste Stilrichtungen abdeckt. Schade, dass ich es nicht verstehen könnt. Vielleicht gibt es Übersetzungen auf irgendwie auf Google, aber zieht euch den rein, der macht richtig Spaß.
Ja, cool. Also vor allem der Titel. Ist echt voll auf den Punkt. Geil.
Voll auf den Punkt. Zimmer, ja. Küche, Scheißhaus, Wanner.
Ja, schön. Also nach dem zweiten Bier wird jetzt irgendwie bei mir hier beim Süd, der nichts verträgt, die Zunge schon langsam.
Ja, langsam ist gut.
Und ich glaube, es ist Zeit, langsam.
Für die letzte Runde, oder?
Langsam. Für die letzte Runde,
Die letzte Runde.
Letzte Runde.
Cheers, mein Friend.
Cheers, yes, letzte Runde.
Es ist die letzte Runde.
Ein leckeres Karlsberg hier in Hamburg. Also ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr so ein Bier so genossen wie so zu weit in einem Hotelzimmer.
Ja. Sollte uns auch ein bisschen Sorgen machen, dass wir uns richtig auf uns beide freuen, um in Hamburg in einem Hotelzimmer zu sitzen und zusammen Karlsberg zu trinken.
Genau, also ich will jetzt auch hier nicht zu philosophisch werden, aber es hat sich schon echt, Wahnsinn, also in unserem Leben so viel verändert. Aber egal, bevor jetzt Downer kommen, ein bisschen Ausblick für die nächste Woche. Ich möchte für nächste Woche die Frage stellen, warum gibt es immer noch oder überhaupt diese Matratzenläden an der Ecke und wer geht da rein und wie finanzieren die sich?
Wer kauft's, Alter?
Und wer geht da rein?
Ich habe eine Antwort drauf. Ich habe eine Antwort drauf.
Nicht verraten. Das ist unser Cliffhanger.
Ja, ist der Cliffhanger.
Jan Delay hat auch schon davon irgendwie in irgendeinem Song darüber gesungen. Das war die Sache, die mich irgendwie diese Woche wieder ganz stark beschäftigt hat. Nächste Woche finden wir vielleicht da irgendwie Antworten dazu.
Ja, ich habe auch noch einen kleinen Cliffhanger. Ich würde sehr gerne, wie gesagt, nächste Woche über meinen, wie soll man das denn sagen? Über meine Hütte, mein Männerhaus, mein kleines Häuschen, mein kleines Zimmerchen, meine Bar, die ich mir baue.
Zimmerchen ist ein bisschen untertrieben.
Ja, es ist schon ein größeres Zimmer.
Schwimmt das Haus?
Noch nicht. Noch nicht, die Pläne stehen aber. Die Pläne sind in der Schublade, sagen wir so.
Fluss wird auch schon geklaut.
Da würde ich sehr gerne drüber sprechen, weil ich komme langsam rein. Also ich komme deswegen langsam rein, weil es langsam fertig wird. Also langsam fertig, aber ich rechne mit 4-6 Wochen Bauzeit noch, wie der Berliner Flughafen. In 4-6 Wochen wird alles nochmal abgerissen und richtig gut gemacht. Dann kommen auch die Fenster an die Stelle, wo sie hingehören. Eine Tür wird eingebaut. Ich denke auch an Strom und so weiter. Da können wir nächste Woche gerne drüber sprechen. Und was ich noch wirklich sagen möchte, ich glaube, das spreche ich für uns beide. Ich würde mich saugerne bedanken dafür, dass ihr wirklich so... Nach so einer langen Pause, wir waren 2 Monate weg und das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich für ein Projekt wie dieser Podcast. Und ihr habt trotzdem einfach weitergehört. Ihr habt keine Pause gemacht, habt einfach weitergehört, habt sofort irgendwie mit diesen Beichten angefangen, habt uns Zusendungen geschickt, habt sau viele E-Mails geschrieben, dass ihr euch freut, dass wir wieder da sind. Und tatsächlich gibt mir das ein bisschen Hoffnung. Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nach Kalendersprüche, aber das gibt mir tatsächlich Hoffnung, weil es die...
Du bist ja der Typ für...
Ja, ich bin so ein Kalendersprüche-Typ. Es gibt mir so ein bisschen Hoffnung in einer Zeit, in der man eigentlich nur noch, das heißt nur noch, ist natürlich auch ein großes Privileg, Songs zu schreiben, also Songs schreiben zu dürfen. Aber irgendwie so einen direkten Output als Künstler zu haben, ich finde es total wichtig, dass man irgendwas macht, was Künstlerisches, was Kreatives, was man sofort auf die Leute losschicken kann. Und da irgendwie diese Reaktion zu bekommen, das finde ich echt, das hat mir gefehlt. Und das ist für mich so ein kleines Notsignal, beziehungsweise so ein kleiner Leuchtturm in dieser scheiß Corona-Zeit.
Danke.
Danke und vergesst nicht, Beichten, Kommentare und alles Weitere auf unsere Kanäle zu schicken, Instagram / Beichtstuhlpodcast, Facebook / Beichtstuhlpodcast oder die E-Mail-Adresse beichtstuhl@antialles.net. Ich bin jetzt so gut drauf und so sensibel, dass ich einfach mit den Worten aufhören würde. Wir lieben euch.
Tschüss.